Erstmal noch ein gesegnetes, überaus gesegnetes neues Jahr. Ich habe mich ja mit Absicht auch ein bisschen zurückgehalten mit dem Händegeben heute, weil ich bin ein bisschen angeschlagen. Von daher seht's mir nach, wenn doch mal ab und zu da was kommt, was nicht zur Predigt gehört. Ja, ihr Lieben, wir haben gerade die Jahreslosung schon gesehen. Ich finde die wirklich toll. Aber wenn ihr denkt, dass ich heute über die Jahreslosung predige, muss ich euch leider enttäuschen. Nachdem ich neulich mal kurz mit unserem derzeitigen Lieblingspastor über den heutigen Sonntag geredet habe, habe ich mich dann entschlossen, ein anderes Thema zu nehmen, habe auch Herrn gefragt, was ich machen soll. Und er hat auch geantwortet, aber ich war da aber nicht gleich und ich war auch ein bisschen überrascht, wann. Und es war dieser Tage mal früh direkt nach dem Aufwachen, wo man noch nicht so ganz da ist. Da stand dann das Thema. Und zwar, es soll ums Kreuz gehen, deswegen auch das Kreuz. Und das kam jetzt, das hat mich sehr gefreut mit dem Kreuz des Südens. Das war dort so prägnant auch. Und ich finde, es passt auch hervorragend zum Abendmahl, was wir nachher feiern wollen. Und trotzdem möchte ich mal ganz vorne die Jahreslosung voranstellen. Die hatten wir, glaube ich, gerade schon mal. Da war sie nochmal. Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, 5. Und dieser Vers steht ja nun im vorletzten Kapitel der Bibel, mitten in dem Text, wo es ums neue Jerusalem geht. Wo es darum geht, welche Herrlichkeit uns erwartet, wenn wir einst bei Jesus in der Ewigkeit sein werden. Es geht um Gottes Herrlichkeit, es geht um die Vollendung, auch um die Vollendung des Heilsplanes Gottes, den er mit Jesus Christus, also mit der Geburt im Stall von Bethlehem begonnen hat. Und ich finde, es ist ein genialer Plan, der heute noch genauso aktuell ist wie vor 2000 Jahren. Und dieser Plan ist aufgegangen. Und deshalb kann Jesus heute jedem die Hand reichen und die Versöhnung mit Gott anbieten. Und deshalb verkündigen wir auch im Abendmahl den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und dieses Angebot gilt tatsächlich für alle Menschen. Und das ist doch mal eine echte Superlative. Eine Superlative in die Ewigkeit. Ja, und deshalb habe ich nun die Predigt unter das Thema gestellt. Jetzt. Das Kreuz, Gottes Angebot für dich oder der Plan B. Wieso Plan B? Ganz einfach, der Plan A hat nicht funktioniert. Gottes Plan hat nicht funktioniert. Wieso sollte was nicht funktionieren, was Gott in der Hand hat? Weil er es aus der Hand gegeben hat. Gott hatte sich das alles ganz anders vorgestellt, als er unsere Erde mit allem, was darauf lebt, erschuf. Er hatte am Ende, sozusagen als Höhepunkt der Schöpfung, den Menschen geschaffen, sich selbst zum Bilde. Er wollte Partner. Er wollte Geschöpfe, die mit ihm kommunizieren, die mit ihm am gleichen Strang ziehen, Leute, mit denen er Gemeinschaft haben und denen er vertrauen konnte. Und deshalb ist er dann auch das Risiko eingegangen, die Verantwortung für diese Erde uns Menschen zu übergeben. Gut, letzten Endes hat er immer noch alles in der Hand und er bleibt der Herr der ganzen Welt. Einfach auch, weil er der Einzige ist, der den totalen Überblick und den totalen Durchblick hat. Und es war auch ursprünglich alles so gedacht, dass es in Ewigkeit Bestand hat. So sah in Kurzform Plan A aus. Und hat eben nicht funktioniert. Das liegt nun aber nicht daran, dass Gott versagt hätte. Ich glaube, das kann er auch gar nicht. Aber die Menschen haben es versaut. Okay, man könnte wieder sagen, die Schlange ist schuld oder die Frau oder der Teufel oder vielleicht sogar Gott selber. Naja, wird es denn aus der Hand gegeben? Wie dem auch sei, irgendjemand anders ist schuld, aber ich nicht. Ah, kommt dir das bekannt vor? Mir schon. Und das hat sich so durch die ganze Menschheitsgeschichte durchgezogen, erhalten und ist bis heute nicht anders geworden. Und das steht auch schon so in der Bibel, das kannst du nachlesen, gleich ganz vorne im ersten Buch Mose. Halten wir also fest, Plan A hat nicht funktioniert. Der Mensch hatte sich gegen Gott entschieden und die Menschheit entwickelte sich auch in diese Richtung weiter, ohne Gott autonom leben. Aber Gott verfolgt bis heute immer noch dasselbe Ziel. Er möchte uns Menschen immer noch als Partner, als Gegenüber, aber nicht als Gegner und nicht als Feinde. Er möchte Freundschaft mit uns, Gemeinschaft mit uns, und deshalb entwickelte er auch einen Plan B. Und dieser Plan B verbirgt sich hinter dem Symbol des Kreuzes. Und deshalb möchte ich heute mit euch mal ein bisschen tiefer in diesen Plan B hineinschauen. Vielleicht könnte man auch sagen Plan H wie Heilsplan, aber ich denke, wir bleiben mal bei Plan B. Ich weiß nicht, ob sie euch noch auffallen, die Kreuze, die manchmal so an den Straßenrändern stehen. Das Erschütternde ist, überall da, wo so ein Kreuz steht, da ist ein Mensch, manchmal auch mehrere, ums Leben gekommen. Die Kreuze stehen da zur Erinnerung und als Zeichen der Trauer für die Angehörigen, auch zur Mahnung für uns Verkehrsteilnehmer und sind irgendwie ein Symbol für das Ende des Lebens. Sie sind ein Zeichen des Todes. Und genau das ist es auch, was kirchenkritisch eingestellte Menschen uns Christen gerne mal vorwerfen. Ihr versammelt euch im Zeichen des Todes. Glaubt an einen, der hingerichtet wurde. Aber mir ist schon länger klar, dass das so überhaupt nicht der Realität entspricht. Es stimmt zwar, dass Jesus durch Kreuzigung hingerichtet wurde. Soweit ist das richtig. Aber wenn mir jemand diese Geschichte erzählt, dann soll er sie bitte auch bis zu Ende erzählen. Ja, wir glauben an den Gekreuzigten. Ja, er ist auch tatsächlich gestorben für mich und auch für dich. Aber er ist schon längst nicht mehr im Reich der Toten. Nein, er lebt, er ist auferstanden und das Kreuz ist leer. Oder seht ihr da einen Hängen? Das Kreuz ist leer, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Halleluja! Und deshalb ist das Kreuz, unter dem wir uns versammeln, kein Zeichen des Todes, sondern ein Zeichen des Lebens. Es zeigt uns, dass Jesus lebt und mit seinem Sterben und Auferstehen Satans Macht ein für alle Mal gebrochen ist. Das Kreuz ist ein Zeichen des Sieges. Wir waren nun, bevor wir vor fast genau 5 Jahren, an Heiligabend waren es jetzt 5 Jahre, wieder hierher ins Erzgebirge gezogen sind, einige Jahre Mitglied der Gemeinde, wo sich die Menschen unter diesem Kreuz da versammeln. Und zwar die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Wuppertal-Ronenberg. Und dieses Kreuz ist nun schon ein bisschen was Besonderes, es ist ein Kunstwerk. Und da hatte Gott einem aus der Mitte der Gemeinde eine ganz besondere Gabe gegeben, und zwar die Gabe der Schmiedekunst. Der Mann hieß Horst Pickert, hieß, weil er ist auch schon einige Jahre bei unserem Herrn. Horst Pickert hat dieses Kreuz geschaffen und ich finde, er hat es großartig gemacht. In diesem Kreuz steckt nämlich dieser gesamte göttliche Heilsplan, also dieser Plan B drin, natürlich in Form von Symbolen. Aber diese Symbolik hilft uns ja, diese Zusammenhänge zu verstehen, ohne dass wir dazu immer gleich die ganze Bibel lesen müssten. Das ist allerdings trotzdem zu empfehlen. Ich habe mir nun dieses Kreuz oft angesehen und auch drüber nachgedacht und irgendwann bekam ich auch den Impuls, dass ich mal drüber sprechen sollte. Das habe ich auch in Grunberg schon mal gemacht, aber ein bisschen anders als heute hier. Die kannten ja auch den Horst Pickert noch. Äußerlich nun wirkte diese schmiedeeiserne oder um es mit den Worten der Bibel auszudrücken, diese eherne Arbeit. Ziemlich eckig und kantig. Bisschen schroff, hat eine ungewöhnliche Form und ich glaube, das ist Absicht. Es ist ein in sich geschlossenes Gebilde. Wenn es fertig ist, dann kannst du nichts mehr rausnehmen und auch nichts mehr hinzutun. Und genau so ist das auch mit dem Heil, das Jesus Christus für uns am Kreuz erwirkt hat. Es ist fertig. Es ist vollkommen. Gott hat alles Notwendige dafür getan. Da kommt nichts mehr dazu und da kommt auch nichts mehr weg. Auch Satan kann da nichts mehr dran ändern. Aber der Weg dahin war für Jesus eben auch nicht glatt. Da gab es viele Ecken und Kanten, viele gefährliche Situationen und Fallen, die es Jesus nicht gerade leicht machten, seinen Auftrag hier zu erfüllen. Aber er hat das bis zum Ende durchgezogen. Ich habe diese Predigt überschrieben mit das Kreuz Gottes Angebot für dich. Aber dieses Angebot bekommt man nicht wie Ramsch hinterhergeschmissen. Dafür muss man was tun, man muss es nämlich annehmen. Das heißt, du musst Jesus in dein Leben eingeladen haben, ihm dein Leben übergeben haben, um in dieses vollkommene und in sich geschlossene Heilssystem Gottes hineinzukommen. Okay, jetzt wollen wir aber mal gucken, was man denn da so bekommt. Wenn dir ein Angebot ins Haus flattert, dann schaust du doch normalerweise auch erstmal nach, was du alles so bekommst für dein Geld. Sehen wir uns also auch das Angebot Gottes mal an, schauen wir mal hinein ins Kreuz. Mir fällt auf, dass dieses Kreuz in drei Bereiche unterteilt ist und die Zahl 3 taucht in diesem Kunstwerk auch mehrfach auf. Eben in den soeben genannten 3 Bereichen, dann in diesem gleichseitigen Dreieck ganz oben, in den 3 Strahlenpaaren, die vom Dreieck ausgehen und auch in der Zahl der Flammen. Es sind 3 mal 3. Ein Zufall? Keineswegs. Die Zahl 3, die begegnet uns in der Bibel immer wieder. Sie ist die Zahl Gottes. Ein paar Beispiele gefällig, bitteschön. Da haben wir die göttliche Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dann hätten wir den dreifachen Segen. Aus 4. Mose 6, 24, 25. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Also, er behütet dich, er ist dir gnädig und er gibt dir Frieden. Dreifacher Segen. Dann das dreifache Zeugnis. Es sollte also niemand vor Gericht verurteilt werden, wenn nicht mindestens 3 Belastungszeugen, glaubhafte Belastungszeugen, da waren. Und dann berichtet Paulus im 2. Korinther 12, Vers 2, dass er von einem Mann weiß, der schon mal bis in den dritten Himmel entrückt war. Und auch das Pfingstgeschehen wäre hier noch zu nennen, als der Geist Gottes nämlich auf die Menschen fiel, war es um die dritte Stunde. Apostelgeschichte 2,15. Dann steht dreimal in der Bibel, aber Vater, Markus 14,36, Galater 4,6 und Römer 8,15. Und schließlich ist auch der Mensch ein dreiteiliges Wesen, Geist, Seele und Leib, so viel zur Zahl Gottes. Zurück zu den drei Teilen unseres Kreuzes. Die beiden Teile, die den Stamm des Kreuzes bilden, sind nicht von dieser Welt, aber sie haben direkten Einfluss auf unser irdisches Leben. Im Querbalken dagegen werden Dinge dargestellt, die unser Leben hier direkt beeinflussen, direkt betreffen. Aber fangen wir mal ganz oben an. Da sehen wir zunächst mal das Auge Gottes. Und um dieses Auge herum, dieses gleichseitige Dreieck. Nun ist das mit Symbolen so eine Sache. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, die dieses Auge mit dem Dreieck völlig anders deuten und negativ auslegen. Und um das mal vorsichtig auszudrücken. Und deshalb habe ich mal ein bisschen recherchiert, um herauszubekommen, wo das eigentlich herkommt. Nun, nichts Genaues weiß man nicht. Das Symbol selbst ist wohl schon sehr, sehr alt. Auge mit Dreieck war schon als Auge eines Gottes im alten Ägypten etwa 3000 Jahre vor Christus bekannt. Aber auch in anderen Religionen kennt man es. Ob es da irgendwelche direkten oder indirekten Zusammenhänge gibt, ist offenbar nicht bekannt. Auf jeden Fall ist dieses Symbol Auge im Dreieck im Judentum wie auch im Christentum schon sehr lange in Gebrauch und symbolisiert Gott. Leider, und darauf reiten wohl die Kritiker auch herum, benutzen dieses Symbol auch die Freimaurer, und vor denen sei an der Stelle mal nachdrücklich gewarnt, denn die bauen nicht das Reich Gottes, sondern die unterstützen das Reich der Finsternis. Das Auge im Dreieck, dieses Symbol, das haben sie aber der Symbolik des Christentums entnommen. Sie haben es also einfach abgekupfert und für ihre Zwecke umgedeutet. Was bedeutet es aber für uns? Für uns steht das Dreieck für die schon eben erwähnte göttliche Dreieinigkeit, die Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen in einem Gott, das gibt's sonst nirgends. Und dieser Gott ist der Höchste. Er steht über allem, auch über allem, was im Himmel ist. Er ist der Schöpfer des Universums, was an sich schon unvorstellbar ist. Aber er sieht auch alles, deshalb das Auge. Er hört alles, er weiß alles. Er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Also wo immer du als sein Kind auch bist, er ist auch dort. Ach so, und du bist auf der Erde und er im Himmel? Verlass dich drauf, er ist auch auf der Erde. Er ist durch seinen Geist überall da, wo du bist, wenn du zu ihm gehörst. Und wenn nicht, wenn du nicht zu ihm gehörst, dann kannst du das heute noch ändern. Dass er hier auf der Erde ist, das symbolisieren diese drei Strahlenpaare, die von Gott her zu uns auf die Erde kommen. Und die werden nach unten immer breiter. Und das ist wieder eigentlich dieser dreifache Segen von Gott her. Du erinnerst dich, hüte dich, er ist dir gnädig und er gibt dir seinen Frieden. So gießt Gott seine Liebe aus. In Fülle, in Vollkommenheit schenkt Gott seine Liebe und er will, dass jeder sie annimmt und in ihr lebt. Und dann, ihr Lieben, dann geschieht was. Wo die Liebe Gottes in uns Menschen fällt, wo sie auf vorbereitete Herzen trifft, da finden große Veränderungen statt. Und dann sind diese Segensströme auch keine Einbahnstraße mehr, sondern dann gibt's Gegenverkehr. Seht hin, die Strahlen zeigen auch wie Pfeilspitzen nach oben. Und da macht sich dann unser Lobpreis, unsere Anbetung und unsere Dankbarkeit auf den zu unserem wunderbaren und liebevollen Vater. Also das ist ein Geben und Nehmen. Im Lobpreis berühren sich Himmel und Erde und genau deshalb haben wir doch hin und wieder in unseren Gottesdiensten Lobpreis. Und in Stolberg haben wir auch Lobpreisabende in mehr oder weniger großen Abständen. Wir wollen einfach die Gemeinschaft Gottes erleben und Gott wohnt im Preis seines Volkes. Aber er hat noch mehr Möglichkeiten, uns zu begegnen. Und im mittleren Teil haben wir dann das Alpha und das Omega. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung, Offenbarung 1, Vers 8. Alpha und Omega, er ist immer derselbe. Er ist, wie er war, genauso wie er in Zukunft sein wird. Er ändert sich nicht. Das, was er gesagt und getan hat, das hat Gültigkeit für alle Zeit und Ewigkeit. Daran ändert sich nichts mehr. Das ist in ewigen Stein gemeißelt. Und er ist der Herrscher über die gesamte Schöpfung. Da gehört auch das gesamte Weltall. Also ein unendlich großer, für uns Menschen unfassbarer Raum dazu. Auch wenn wir Menschen so vieles verpfuscht haben, hat er immer noch die Fäden in der Hand. Und das bleibt auch so. Immer und zu allen Zeiten. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht, aber es steht da und deshalb sollen wir das auch glauben. Alpha und Omega. Das sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Das Wort Alphabet kommt übrigens auch aus dem Griechischen. Da stecken die Buchstaben Alpha und Beta drin. Das ist, als wenn wir im Deutschen A, B sagen würden, aber das lassen wir mal lieber, das ist bei uns zu Hause was anderes. Bleiben wir deshalb beim deutschen ABC. Also der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende einer Buchstabenreihe, stehen auch für den Anfang und das Ende der Weltgeschichte. Gott steht ganz am Anfang, und er wird auch ganz am Ende stehen. Und wo ist er jetzt? Jetzt ist er auch da, im Leben eines jeden Einzelnen, der zu ihm gehört. Denn er ist auch in unserem ganz persönlichen Leben das Alpha und das Omega. Da. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, dabei lasst uns hinsehen auf den Urheber, also den Anfänger, das Alpha und Vollender, das Omega des Glaubens, Jesus. Freude lag vor ihm, aber er nahm das Kreuz auf sich. Er hat die Schmach, also die Schmach, die der Kreuzestod mit sich bringt, nicht geachtet, hat sich aber dann gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus selbst hat die Voraussetzungen für meinen Glauben getroffen. Er hat ihn gewollt. Ja, er hat mich gewollt. Und er hat auch dich gewollt. Und genau deshalb ist er auch genau diesen Weg gegangen, hier auf der Erde. Von seiner Geburt über sein Wirken, sein Sterben und Auferstehen bis hin zu dem Ereignis, das wir Himmelfahrt nennen. Alles für mich und für dich, damit wir leben können in Ewigkeit. Apropos Himmelfahrt, auf die Himmelfahrt selbst will ich jetzt nicht näher eingehen, das könnt ihr selber nachlesen in Apostelgeschichte 1, Vers 9. Fakt ist aber, dass Jesus seitdem nicht mehr auf unserer Erde körperlich anzutreffen ist. Aber sein Heilsplan war damals noch nicht beendet, als er ging. Er war noch nicht abgeschlossen. Da fehlte noch was. Und das finden wir im unteren Bereich unseres Kreuzes. Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Da kam der Heilige Geist auf die Gläubigen. Und das gehört bis heute dazu. Nur mit dem Heiligen Geist, also mit dem Geist Gottes, ist unser Heil vollkommen. Ohne ihn wäre das nur eine halbe Sache. Durch den Heiligen Geist bekommen wir, was wir für ein Leben mit Jesus im Herzen brauchen. Durch ihn sind wir überhaupt erstmal fähig zu glauben. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. 2. Korinther 1, 21 und 22 nach der neuen Genfer Übersetzung. Also mit dem Pfingstereignis und parallel dazu mit deinem persönlichen Pfingsterlebnis geht erstmal richtig los. Das hat Jesus selbst ja auch erlebt. Bei seiner Taufe im Jordan sah er, als er aus dem Wasser herauskam, den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Matthäus 3, 16, 17. Die Taube ist nun aber ein Symbol für den Heiligen Geist, also für die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit. Aber warum nur ausgerechnet eine Taube? Hätte doch auch ein anderer Vogel sein können. Nun, die Taube war schon in vorchristlicher Zeit ein symbolträchtiger Vogel. Er begegnet uns schon im ersten Buch Mose, da lässt Noah von der Arche aus zuerst eine Taube fliegen, um zu sehen, ob die Erde wieder trocken ist. In 3. Mose 5 steht, dass Tauben auch als Opfertiere verwendet wurden. Tauben verkörperten zum Beispiel Liebe, Unschuld, Reinheit, aber auch Frieden, also alles Eigenschaften, die auch dem Wesen des Heiligen Geistes entsprechen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass alle diese Bilder und Vergleiche eigentlich viel zu schwach sind, um die Größe Gottes darzustellen, aber ich wüsste auch nicht, wie man es besser machen könnte. Sei es drum. Nun haben wir aber ganz unten noch diese diese 9 Flammen. Nein, die sind nicht dazu da, um die Taube zu rösten. Die Flammen sind auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Und die finden wir auch in Apostelgeschichte 2, Vers 3. Sie sahen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, und er, der Heilige Geist, ließ sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Und das war der Moment, auf den die Jünger damals warten sollten und gewartet haben. Erst danach haben sie angefangen, den Namen Jesus Christus in die Welt hinauszutragen. Erst danach konnten sie vollmächtig und wirkungsvoll dienen und arbeiten. Und Jesus selbst hatte auch nicht den zweiten Schritt vor dem ersten getan. Er begann auch erst zu wirken, nachdem er vom Heiligen Geist erfüllt war. Dann aber mit Vollmacht und Autorität. Das war seine Stunde. Und dann fing er an, seine Berufung zu leben. Und das brachte ihn oft in Bedrängnis. Die Bibel berichtet uns mancherlei Gefühlsregung. Bis hin zu Angst. Todesangst. Er wäre lieber auch nicht gestorben. Und das hat er seinem Vater im Himmel auch so gesagt. Damals im Garten Gethsemane. Aber er hat sich auch bewusst dem Willen seines Vaters untergeordnet. Er war letztlich gehorsam, sonst wäre Gott nicht mit ihm und auch nicht mit uns ans Ziel gekommen. Und dann würde die Jahreslosung auch nicht funktionieren. Aber so ist sein Angebot an uns Menschen komplett, perfekt und in sich abgeschlossen. Keiner kann etwas davon wegnehmen und keiner kann was hinzufügen. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Das waren seine Worte am Kreuz. Über 2 Symbole haben wir noch nicht gesprochen. Jetzt funktioniert. Jetzt, ja. Und zwar das Brot und den Kelch. Und die symbolisieren Jesu Leib und Blut. Brot und das Getränk des Weinstocks stehen tatsächlich für sein Sterben. Und das geschah eben am Kreuz. Aber durch seine Auferstehung wurde aus dem Tötungsinstrument ein Siegeszeichen. Das heißt, wenn wir zu Jesus gehören, dann stehen wir auf der Siegerseite. Denn Jesus ist Sieger. Und er hat dem Tod die Macht genommen und ein neues und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht, so steht es in 2. Timotheus 1, Vers 10. Brot und Kelch. Das sind die beiden Dinge, die Jesus selbst seinen Jüngern reichte, als er am Vorabend seiner Verhaftung mit ihnen das Passamahl feierte. Er hat seine Jünger dadurch symbolisch auf sein Leiden und Sterben vorbereitet, auch wenn sie es da noch nicht verstanden haben. Er ist diesen Weg damals für seine Jünger gegangen. Aber nicht nur für die 12, er ist den Weg für alle gegangen, für alle, die irgendwann mal Ja zu ihm gesagt haben oder sagen werden. Sein Angebot geht allen Menschen, die heute hier auf dieser Erde leben. Und das hier, das Kreuz, das ist für alle möglich, das, was da drin steckt. Dieses Heil. Aber die Entscheidung, ob du es haben willst oder nicht, diese Entscheidung muss jeder für sich alleine treffen. Ihr Lieben, das ist die Botschaft des Kreuzes. Das ist Gottes Plan B. Und er gibt uns tatsächlich die Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten und auch in Verbindung zu bleiben. Das ist Gemeinschaft, Partnerschaft, Freundschaft. Alles Begriffe, die auf Gegenseitigkeit beruhen. Es ist ein Geben und Nehmen. Gott sagt, ich mache alles neu. Das steht am Ende. Es wird alles neu. Und dahin sind wir unterwegs und ich glaube, wir dürfen uns darauf freuen. Und wenn wir das als Jahreslösung für 2026 haben, dann dürfen wir uns daran erinnern, wir werden dabei sein. Und das macht uns sehr dankbar.